Servus Sportsfreunde, hier sind Jan und Michel von Gasgeflüster, dem Modcast für alle Motorradfans und Zweiradinfizierten.
Heute reden die zwei Labertaschen über das, was in den letzten zwei Monaten so in der Motorradbranche passiert ist.
Gasgeflüster, der Motorrad-Modcast für alle Motorradfans und Zweirad-Enthusiasten.
Ui, was war das denn für eine charmante Stimme am Anfang?
Na, da haben wir uns aber mal eine ganz Kessel an Moderation ausgedacht für die neue Folge Gasgeflüster hier.
Das erste Mal jemand im Intro, der jetzt auch nicht mehr zu hören sein wird. So viel kann gesagt werden. Wir haben keine
Gäste. Nicht in dieser Folge.
Nicht in dieser Folge. Michel, löst doch mal auf, wer da gerade eben den kurzen Einspieler gebracht hat.
Genau, das war meine Freundin Malina. Wir haben sie hier im Podcast natürlich schon das ein oder andere Mal erwähnt. Und ich sitze jetzt hier vor meinem Laptop. Das ist natürlich beim Podcast nichts Besonderes. Aber wir waren jetzt tatsächlich 2 Wochen unterwegs, ich sogar 2,5. Und Malina hat jetzt, während ich hier mit Jan saß und so ein bisschen über das geschnackt habe, was in den letzten Tagen und Wochen passiert ist, weil wir uns jetzt wirklich, obwohl ich in München war, seit Monaten nicht gesehen haben, kam sie rein und brachte mir ein Bier und dann haben wir natürlich direkt die Gelegenheit genutzt. Erstens, vielen Dank für das Bier. Ich wollte gerade aufspringen, da kam es schon an und möchte mich auf jeden Fall erstens für die Anmoderation bedanken natürlich und hier nochmal darauf hinweisen, Malina, meine Freundin, die, Jan hat es auch vor der Aufnahme angedeutet, nochmal mit im Podcast dabei sein wird, wenn wir tatsächlich dann so ein Double-Feature machen, ein Double-Double-Feature mit Louis, die hier nicht unerwähnt bleiben soll, Jans Freundin und Malina dann in einer exklusiven Pärchenfolge.
Weiß ich nicht, ob das jetzt so spannend angeteasert war für einige, ob die denken so, oh Gott, noch mehr von so
langweiliges Pärchengelaber,
ja. Ja. Genau. Wir hatten ja schon mal das Double-Date mit den Jungs von Mototech. Das war auch ganz cool. Ja, aber jetzt erstmal herzlich willkommen. Hallo Michel. Es ist Sonntag, der 12. September, zu dem diese Folge ausgestrahlt wird. Wir haben tatsächlich Freitagabend, wo wir hier aufnehmen. Vieles ist passiert. Letzte Woche haben wir euch ja so ein bisschen Einblick gegeben, was so passiert ist bei uns in den letzten 2 Monaten in unserer Sommerpause. Aber wir wissen natürlich, dass die Welt sich nicht alleine um uns dreht, sondern auch drumherum sehr, sehr viel passiert. Und da müssen wir nämlich auch mal ein bisschen aufräumen. Und das wollen wir heute in der Folge tun. Wir wollen über verschiedene Entwicklungen sprechen, verschiedene Themen, die aufgeploppt sind. Aber erstmal muss ich dann doch nochmal erzählen, weil letzte Woche war ja so ein bisschen Frust. Ich konnte endlich wieder Motorrad fahren. Ich war das erste Mal nach 2 Monaten wieder raus, habe meine Bremsen, das war ja das große Fiasko aus der letzten Folge, ausgiebig getestet. Sie packen wieder so, dass bei unkontrolliertem oder übereifrigem Einsatz diesmal schön die Klöten blau haut.
Oder das ABS regelt. Bei dir regelt doch das ABS.
Ja, aber das Ding ist ja, dass die Bremswirkung, dieser erste Bremsimpuls, wenn du jetzt wirklich so voll reinlangst, ja so hart kommt, wenn du da nicht die Beine press am Tank hast und locker da drauf sitzt und dich auch mit den Armen nicht abstützt, dann schiebt es halt mal den Körper so richtig schön an den Tank. Hast du noch nie erlebt?
Tatsächlich nicht so wirklich. Also ich habe mir auch schon mal die Klöten angehauen, so, aber also das, was du jetzt quasi erzählst, sind ja selbst provozierte Bremsmanöver gewesen, nehme ich an. Und bei solchen Aktionen ist mir das tatsächlich noch nicht passiert. Da war der Selbsterhaltungstrieb, glaube ich, deutlich ausgeprägter. Und vor allen Dingen der Reproduktionstrieb, ne? Weil um den geht's ja. Man will ja vielleicht doch irgendwann mal den einen oder anderen Spross oder Sprösslingen in die Welt setzen.
Boah, jetzt sind wir aber direkt in die Vollen gegangen. Ja, also ich glaube, wann haben irgendwann die Reflexe doch auch noch ausreichend funktioniert. Wobei ich anmerken muss, ich habe bisher schon mal erwähnt, diesen einen Unfall, den ich auch mal hatte, wo mir die Vorfahrt genommen wurde. Zuhörer kennen diese Story. Wo ich also frontal aufs Auto aufgeschlagen bin, da war neben dem gebrochenen Arm wirklich die andere Baustelle in der Ambulanz erstmal der Genitalbereich, weil es sich... Man muss so sagen, mich hat es halt einfach so dermaßen im Bremsen auf den Tank gehauen.
Ja, bist quasi mit der männlichen Verlängerung quasi dran hängen geblieben.
Ja, ja. Und es war ein bisschen unangenehm, weil das tat schon ultra weh und ich wollte es nicht so. Also, sieht wahrscheinlich meine Freundin wieder anders, aber ich wollte jetzt nicht die große Memme sein. Aber es hat schon geistkrank wehgetan und die haben dann im Krankenhaus meinen Arm gerönt, ja, ist gebrochen. Und mir taten halt echt die Eier weh, ohne Ende. Und dann hatte ich da eine junge Assistenzärztin da.
Ach, sagst du mal, bitte röntgen Sie auch meine Coronis.
Nee, und dann habe ich gesagt, es tut mir leid, aber es tut weh. Ja, nee, ist schon nichts und so, ja. Und ich habe dann irgendwann drauf bestanden, haben die mal so einen Ultraschall gemacht und sowas. Aber du hast so richtig gemerkt, ihr hatte voll keinen Bock.
Ah, ja, ich bin ja nur froh, dass du ihr das Abtasten erspart hast an der Stelle. Ne? Aber Achtung, Achtung, wo wir es gerade davon haben, kann ich zu dieser Art von Erfahrung auch noch eine Geschichte tatsächlich zum Besten geben. Also heute steigen wir tatsächlich ein mit dem untersten Niveau, was man überhaupt haben kann. Ne? Sag ich jetzt mal, männliches Gemächt. Damals war ich noch gar nicht so männlich. Und zwar geht die Geschichte zurück auf meine Schulzeit tatsächlich. Also damals war ich 16. Und unsere Stammhörer wissen auch, damals bin ich Simson gefahren und das noch zu allen Gelegenheiten und in allen Situationen, auch zur Schule damit. Bei Wind, Wetter, wenn nicht Schnee lag, bin ich mit diesem Ding gefahren und habe mir tatsächlich damals auch bei wohl einer nassen und sehr kalten Fahrt Ende November eine Hodenentzündung zugezogen. Also,
was?
Ja, Achtung, Achtung. Also tatsächlich, also Leute, immer schön untenrum warm einpacken, vor allen Dingen windgeschützt, weil da kann es tatsächlich vorkommen, dass man sich eine Hodenentzündung zuzieht. Und das war tatsächlich eines der schmerzhaftesten Dinge, die ich je hatte. Warum das ist, erzähle ich gleich. Aber jetzt kommen wir nochmal zu diesem eigentlichen Aufhänger, warum mir das gerade eingefallen ist. Ich bin damals quasi breitbeinig zum Arzt gegangen, gewatschelt. Ne? Meine Mutter hat nicht hingefahren. Und mein Hausarzt, Dr. Schülke, Dr. Ulrich Schülke, Hügesheim, beste Grüße raus. Guter Typ, wirklich ein Hausarzt des Vertrauens. Der hatte damals eine, weiß nicht, sagt man da Assistenzärztin? Auf jeden Fall war es eine Gemeinschaftspraxis. Da war vorübergehend eine Ärztin mit drin. Ne? Und ich weiß noch, wir stehen da so am Empfang. Und die Schwester, die da quasi die Rezeption übernommen hat, fragt mich noch so, ja, möchten Sie zum Herr Schülke oder möchten Sie zur Frau Dr. Sohn? So, ich weiß den Namen schon gar nicht mehr, ne? Und mir war es halt einfach nur völlig egal, ne? Weil ich wollte irgendwie die Schmerzen behandelt bekommen, ne? Mhm. Und ich stehe da noch so quasi schmerztrunken, überlegt noch und will sagen, eigentlich egal. Und meine Mutter springt, ja, natürlich zum Herr Schülke. So, ne? Weil sie halt auf jeden Fall vermeiden wollte damals, dass die Ärztin, ich habe sie ja nie gesehen dann tatsächlich, mir an meinem jugendlichen Gemächt quasi da die Kontrolle vornimmt. Auf jeden Fall eine sehr, sehr schmerzhafte Angelegenheit, denn ich habe es ja gerade gesagt, man watschelt halt da so, weil halt einfach jeder Schritt, ne, jede Bewegung, ne, weil ne, man hat ja diese Samenstränge, ne, und dann hängt natürlich da das Ding dran und jedes Mal, wenn du dich bewegst, dank Schwerkraft, ist da halt einfach Zug und Spannung drauf und du kannst halt einfach nichts machen. Es tut halt einfach immer weh wie Hulle. Also an dieser Stelle nochmal die Warnung daraus an unsere männlichen Hörer, wenn ihr unterwegs seid, hier, keine Ahnung, es muss nicht ein Suspensorium sein, aber packt die kleinen Freunde gut ein, sie werden es euch danken.
Ich habe übrigens nebenher geschaut, also höre ich zum ersten Mal. In Fachkreisen auch die Orchitis. Klingt fast wie eine Blume.
Leute, ja, ja, ja. Aber es war aber alles andere als eine blumige Erfahrung.
Ich habe eine Orchitis. Ah, da bin ich allergisch. Also, nicht verwechseln, Leute, ist keine Blume, ist keine Rose, Hortensie oder eine Orchidee. Orchitis ist das, was der Michel hat, wenn er sich nicht warm einpackt. Sei es drum.
Hatte. Also an dieser Stelle, ich bin öfters nass geworden und auch bei Regen und schnell und so nach Hause gefahren, ist mir zum Glück nie wieder passiert. Liegt vielleicht tatsächlich auch an der etwas exponierten Sitzposition, wenn man auf einer Simson sitzt, ne? Weil die Sitzbank ist ja quasi so hoch wie der Tank. Das heißt, der Schritt steht quasi voll im Wind und die Beine sind ja auch relativ rechtwinklig es stehen ja auf dem Fußrast mehr oder minder so im rechten Winkel, ne? So ein 90-Grad-Winkel. Das heißt, der Wind, ne, umschmeichelt natürlich unter allen Bedingungen den Schritt sozusagen. Ne? Und was im Sommer vielleicht bei der kurzen Hose recht angenehm wirken kann, ist im Winter oder bei niedrigen Temperaturen und feuchten Bedingungen alles andere als ein Genuss. So, jetzt aber Themawechsel.
Ich war wieder fahren und nach 2 Monaten war ich mir dann auch nicht zu schade, mal wieder so richtig die Proletenfraktion zu bedienen.
Hast du deine wie heißen die? Power Whiz Schleifer wieder ausgepackt, die mit den Magnesium- oder Metallstiften drin, damit es auch schön funkt, wenn du im Kreisverkehr in der Münchner Innenstadt hier Knieschleifen durch die Gegend orgelst.
Nee, da habe ich jetzt so viel Häme immer für bekommen.
Dank
das
mir.
Das hat mir noch gespart, ja. An allen Stellen. Tatsächlich war es eher so, dass ich eine schöne Tour gemacht habe. Aber dann, und ich glaube, darüber habe ich mal geschimpft, nämlich mich in die Fraktion eingereiht habe, die dann am Kesselberg Leute aus Südbayern oder vielleicht auch überregional darüber hinaus kennen das. Das ist eine Strecke von Kochel am See nach Walchen zum Walchensee hoch. Und die ist am Wochenende gesperrt. Und das ist wirklich, da kannst du schwindelig fahren. Also, da ist halt dann auch irgendwie 60 und ständig halt irgendwie Polizei dran. Aber die macht halt auch einfach Mörder-Gaudi zu fahren. Das ist wirklich ein Motorradparadies. Also, du legst einfach immer nur dein Motorrad von der linken auf die rechten Seite und wieder zurück. Und ich habe es mir in dem Kontext nicht nehmen lassen und gehörte auch mal zu denen, die hochfahren, runterfahren, hochfahren, runterfahren, hochfahren. Und das war eigentlich immer der Schlag Motorradfahrer, den ich total verachtet habe und dachte so, boah, was seid ihr für Proleten, fahr doch einfach eine schöne Tour. Aber ich muss ehrlich sagen, der Weg aus München ist immer recht beschwerlich, erstmal da rauszukommen, dann fährst du lange Bundesstraßen und ich hatte einfach mal wieder so Bock auf Kurven und dann auch einfach mal wieder so ein bisschen reinzukommen. Und nach 2 Monaten nicht fahren, bin ich dann irgendwie schon auch immer so ein bisschen wieder eingerostet. Und wenn du dann einfach mal wirklich so ein Stück Kurven hast, wo du dann auch mal wirklich wieder so dieses dynamische Fahren üben kannst und dich auf dem Bock so richtig heimisch fühlen kannst, dann muss ich die Chance einfach nutzen. Bin wie der letzte Mensch, hoch und runter. Man muss der Fairness halber dazu sagen, direkt am Kesselberg gibt es zumindest meines Wissens nicht direkte Anwohner, die man damit vollständig zu Motorradhassern macht.
Also du entschuldigst das damit jetzt quasi ein bisschen selbst. So? Also wir reden uns das schön. Also ja. Kann man ja so sagen, ne? Ja. Mhm. Ja, du hast es ja schon bestätigt, ja.
Aber sei es drum. Es war ein Fest, es hat Spaß gemacht und es war dann das Grinsen umso größer, nach 2 Monaten endlich mal wieder zu fahren. Und bringt mich, bevor wir nämlich zum Thema Fahren gleich nochmal auf den Michel zu sprechen kommen, da haben wir ja noch was aufzulösen.
Ein Trauerspiel, ja.
Von der letzten Folge, bringt mich nämlich auch die letzte Folge noch zu einem anderen Thema. Wir haben tatsächlich, nachdem ich dort ja über meine Schweiz-Erfahrungen berichtet habe, auch eine Zuschrift eines Schweizer Eidgenossens bekommen, der so ein paar Teile tatsächlich auch bestätigt hat, gerade auch das Bußgeldkatalog, da hat er nochmal was gesagt, hier ohne Autobahnvignette, das wäre ja für mich ein Thema gewesen, 200 Franken plus 400 Franken für die Vignette am Ort, 1 bis 5 km/h innerorts zu viel sind 40 Schweizer Franken.
Warte mal, waren es nicht 45 Franken für die Vignette am Ort?
Ja, er schreibt hier, also da baue ich mal auf den Schweizer und nicht auf mein schlechtes Wissen. Er sagt halt 200 Franken plus halt 40 Franken da nochmal
die Vignette. Genau, weil du gesagt hast, 400 plus nochmal 400 Franken für die Vignette am Ort.
Ah, nee, 40,
ja. Ja.
Habe ich versprochen, also ja. Gut, dass du eingehakt hast. Also innerorts 1 bis 5 km/h 40 und 11 bis 15 km/h bist du bei 250 Schweizer Franken. Leck mich am Arsch. Aber Küsu, danke für die Rückmeldung auf jeden Fall. Und darüber hinaus hat er aber auch noch ein Thema geschildert, was ich vergessen habe aufzunehmen und was er aber gut anbringt. Also er wohnt im Berner Mittelland, er hat das Juragebirge so direkt vor sich und sagt aber auch selbst, wenn er da irgendwie einigermaßen schön fahren will, dann hilft er eigentlich nur noch um 7 Uhr spätestens los. Die Straßen in den Alpen, aber auch im Jura, haben das Problem, wenn du da am Wochenende ab 9 startest, ist überhaupt kein Durchkommen mehr. Er sagt, endlos viel Verkehr bedeutet Nonstop-Safety-Car-Phase in der Kolonne und die Rennleitung, welche an allen Ecken die Speed- oder Geräuschlimits kontrolliert. Und er zitiert ja auch aus der GS-Fraktion, die dann gerne mal sagt, ich fahre um 5 Uhr los, dann bin ich um 6.30 Uhr der Erste an der Kaffeemaschine im Passrestaurant. Das könnte man aber auch knicken mittlerweile, denn da fahren vor einem schon 1200 Wohnmobile, so schreibt er das, und zig untermotorisierte Karawangespanne den Berg hoch und versuchen sehr ambitionierte, aber wenig talentierte Radrennfahrer zu überholen. Und schildert damit nämlich auch eine Situation, die ich damals auch so erlebt habe. Wie gesagt, wir waren da ja am Luganersee, Comersee, die Ecke. Und was mir da eben auch echt krass aufgefallen ist, ist, dass die Schweiz einfach ein krasses Verkehrsinfarktproblem hat. Gerade in diesen
Also du meinst jetzt von der Menge her?
Ja, es ist brutal. Es ist echt brutal. Also selbst dann, wenn du frei fahren könntest, in Bezug auf die Straße frei, aber dann kannst du ja immer noch irgendwie mit deinen 40, 60 km/h da rumgurken.
Ja.
Bisher langsam, aber in den meisten Fällen hast du da einen Stau, das ist unfassbar, zumindest dort in der Ecke, wo ich war, was natürlich auch geografisch total nachvollziehbar ist, weil du hast jetzt ein Tal, die sind recht schmal, da kannst du halt nicht überall eine dreispurige Bahn hinsetzen, ja, und in der Schweiz wäre es dann wahrscheinlich auch wieder mit irgendwie 80 Euro Vignettenkosten verbunden oder so,
ja.
Aber es ist schon echt ein massives Problem und da bin ich echt mal gespannt, wo sich das Thema alles so hinentwickelt und was da passieren wird, aber das war schon was, dass wenn du da zu den falschen Zeiten unterwegs bist, war halt die Fahrfreude einfach am Arsch. Und wir waren Anfang Juni ja dort und das war noch nicht mal Haupturlaubszeit, ne?
Also gilt auf jeden Fall als Empfehlung, wenn man jetzt wirklich nur die Schweiz als Transitland passieren will, geht auf Nummer sicher, setzt euch irgendwie in so einen Nachtzug, auf den man ins Auto laden kann, wenn man irgendwie Richtung Genitalien möchte. Und Entschuldigung. Nach dem Einstieg in die Sendung konnte ich mir den nicht verkneifen. Auf jeden Fall da lieber den Zug nehmen, weil man steht nicht im Stau, man kann schlafen und man läuft nicht Gefahr, dass man tatsächlich hier für 15 km/h drüber 250 Franken berappen muss. An dieser Stelle, kurze Randnotiz, in der Tschechei, also in der ja, in Tschechien, ne? Das ist ja nicht mehr Tschechei, es ist ja Tschechien, kostet diese Geschwindigkeitsübertretung innerorts 700 Kronen.
Und was sind 700 Kronen?
700 Kronen sind 20 Euro, warte mal, 500 Kronen wären 20 Euro, 200 sind so mal, ja, so knapp 30 Euro.
Ja. Andere Länder, andere Sitten. Ja. Aber da hast du recht, völlig unterschätzt, leider so diese Autozüge, Nachtzüge. Aber gleichzeitig das Problem, wenn du, ich habe einmal da geschaut, wenn du von Hamburg irgendwie starten willst und dann richtig fett nach Süden runter willst, da blätterst du halt gerade in der Hauptsaison richtig fett was hin. Das ist so ein bisschen schade, weil sonst ein sehr unterschätztes Transportmittel, gerade für so längere Distanzen, wo man sich sowas mal sparen kann. Aber genug von mir, genug von der Schweiz. Danke nochmal für das Feedback. Auch andere Eidgenossen, die sich berufen fühlen, ihr Land nochmal einzuordnen. Schreibt uns immer gerne. Das Gleiche gilt natürlich auch für Österreich und wo ihr auch immer seid, wenn ihr Tipps und Anmerkungen habt zu euren Motorrad-Eldoradi-Dos,
wie auch immer. Eldoraden? Man weiß es nicht.
Ja, die Dorade. Ja,
die Dorade, klassisch, ne? Man kennt es. Man kennt sie, die Doraden. Ja. Genau, an dieser Stelle noch kurzer Gruß raus an Domi, ne, wo wir gerade hier unsere Hörerschaft aufzählen. Wir haben ja auch Hörer in Abu Dhabi, möchte ich hier an dieser Stelle mal nebenbei noch erwähnen. Also auch da wieder mal Grüße hin. Und ganz, ganz wichtig, weil du ja den Bezug genommen hast zu unserer letzten Folge. Und wir in dieser auch verkündet haben, wer unser Gewinnspiel mit S100, das wir vor der Sommerpause gestartet haben, gewonnen haben, hat. Zwar Mighty Martin. Martin, pass up, du hast das Paket noch nicht bekommen, weil ich jetzt die letzten Wochen unterwegs war und nicht zu Hause gewesen bin und dein Paket bei mir aber in der Garage liegt, also dein S100 Motorradpaket, Pflegepaket, Pflegeset, und ich vorhin vor, ja, was haben wir jetzt? Jetzt ist es gerade 20:38. Ich bin vor gut 70 Minuten erst nach Hause gekommen, nach 2,5 Wochen unterwegs und habe es daher noch nicht geschafft, das zu verschicken. Geht Anfang nächster Woche in die Post. Hast du nächste Woche, Mitte der Woche spätestens.
Aber jetzt löst doch mal auf. Du bist unterwegs. Wie denn? Wir haben es angeteasert. Selbst gefahren bist du nicht.
Warum? Nee. Also tatsächlich, wir haben letzte Woche schon drüber gesprochen und die Planung für diese Folge hat sich eigentlich auch anders gestaltet als das Setup, unter dem wir jetzt hier aufnehmen. Denn eigentlich sollte ich jetzt gerade in Oschersleben im Fahrerlager sitzen. Denn dort findet dieses Wochenende die letzte Station der German Moto Masters statt, die ich ja dieses Jahr mit meiner liebevoll umgebauten R1 bestritten habe oder komplett bestreiten wollte. Die ersten zwei Rennen oder ersten Wochenenden ausgefallen wegen Corona. Das letzte jetzt wegen meiner eigenen Dummheit. Und zwar habe ich mich bei einer Geschwindigkeitsübertretung unangenehmerweise erwischen lassen. Grüße gehen raus an an die Bußgeldstelle Fichtach in Bayern. Und dieser Fauxpas meinerseits trug sich zu am 31.08.2019. Jetzt fragt sich der geneigte Hörer, 2 Jahre her, wieso hat er jetzt keinen Führerschein deswegen? Das liegt daran, die Geschichte ist eine etwas langwierigere, denn auf diesem Foto, das da gemacht wurde, bin ich nicht richtig zu erkennen. Also ich bin natürlich auch gar nicht gefahren mit meinem Auto. Natürlich nicht. Auf jeden Fall habe ich aufgrund dieser Unkenntlichkeit der fahrenden Person juristische Mittel eingelegt gegen diese, ja, wie soll ich sagen?
Bösartige Anschuldigung.
Und habe mir da juristische Hilfe mit ins Boot geholt oder ins Auto oder aufs Motorrad oder wie man es auch immer gerne nennen möchte. Auf jeden Fall lief diese ganze Geschichte nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Der Ansatz des, ich sage jetzt mal, Winkeladvokaten war, wir zögern das so lange raus, bis das Gericht keinen Bock mehr hatte. Hat er dann tatsächlich auch gemacht, aber er hatte nicht nur das Gericht dazu gebracht, keinen Bock mehr zu haben, sondern er hatte auch irgendwie gefühlt so keinen Bock auf diese ganze Geschichte, denn am Ende gab es jetzt 1,5 Jahre später im März diesen Jahres einen Gerichtstermin, in dem ich auch quasi für dieses Vergehen schuldig gesprochen wurde, ohne dass ich davon wusste. Mein Anwalt war auch nicht da und dann hat sich der Richter gedacht, die Geschwindigkeitsübertretung war zwar eigentlich gar nicht im Fahrverbotsrahmen, aber weil die uns jetzt so lange hingehalten haben und dann nicht mal jemand gekommen ist, drückt man dem guten Mann vielleicht noch ein Fahrverbot mit aus. Kann auch sein, dass er vielleicht gesehen hat, da gab es vielleicht noch die eine oder andere Geschwindigkeitsübertretung. Mit meinem Fahrzeug, natürlich nicht von mir. Munkelmann, böse Stimmen behaupten das. Auf jeden Fall habe ich dann eben für diese Geschwindigkeitsübertretung, die ich natürlich unkenntlicherweise begangen haben soll, einen Monat bzw. 4 Wochen Fahrverbot bekommen. Und das Unangenehme an dieser Geschichte ist aber, ich wusste davon überhaupt gar nichts, weil ja die gesamte Korrespondenz und die Kommunikation an meinen Anwalt ging und die Bußgeldstelle in Viechtach aber anscheinend immer die falsche Adresse benutzt hat. Das heißt, bei mir kam nie was an. Da gab es vor kurzem mal einen Anruf von der Polizei München. Die haben da so ein Amtshilfeersuchen quasi erhalten von der Bußgeldstelle und haben mich dann gefragt, hey, hallo, Herr Braschak, wohnen Sie denn noch da? Und ich sage, ja, da wohne ich. Ich habe ja auch Post vom Gericht bekommen. Da steht ja auch die Adresse und so richtig drauf. Und dann haben sie gemeint, ja, dann übernehmen wir das so und geben das auch mal weiter. Und dann habe ich tatsächlich vor, was ist denn jetzt? 2 Wochen ist es her. Mittwoch vor 2 Wochen war ich in München. Das erste Mal seit Monaten, Corona-bedingt, ne? Ich habe da nur so eine Einzimmer-Arbeitswohnung, mache dort den Briefkasten auf, hole ein Schreiben raus und denke, hey, Bußgeldstelle Viechtach, das müsste dann jetzt endlich so mal
die 80 Euro. Verfahren ist eingestellt.
Nee, sondern ich wusste ja, ich bin schuldig, ne? Das hab ich mitbekommen. Dieses Schreiben kam ja vom Gericht. Und habe ich gedacht, okay, dann ist jetzt eben dieses Bußgeld drin und das muss ich dann bezahlen und dann ist das alles gut und dann stand drin, herzlichen Glückwunsch, Ihr Urteil rechtskräftig zum 28.04.2021, Sie haben 4 Monate Zeit, Ihren Führerschein abzugeben. Am Tag, an dem ich dieses Schreiben aus dem Briefkasten gekriegt habe, war der 26. August, das heißt 2 Tage vor Ablauf meiner 4-Monats-Frist. So. Und dann habe ich da angerufen und habe gesagt, hey Leute, sorry, tut mir furchtbar leid, ich wusste davon überhaupt gar nichts und
ich würde es gerne nochmal hinauszögern, geht da
und
was?
Genau, so geht da was, genau, so in diese Richtung. Und dann sagte der gute Mann, den ich dann eine Viertelstunde zugelabert habe, ja, sorry, tut mir leid, hätte ihr Anwalt direkt nach dem Dings machen können. Ich natürlich nachdem ich das Schreiben vom Gericht bekommen habe, so, schuldig, und Anwalt war nicht da, habe ich natürlich meinen Anwalt angerufen und er sagt, ja, keine Ahnung, dumm gelaufen, aber jetzt bezahlen Sie halt die Strafe, kommt ja nichts weiter, alles easy, ne? Und ich mir natürlich dementsprechend überhaupt gar keine Gedanken gemacht und dann kriege ich dieses Schreiben und spring, kotzt halt einfach im Strahl, weil halt einfach nicht so gelaufen ist, wie ich mir es in Anführungsstrichen vorgestellt habe. Und die Bußgeldstelle konnte an der Stelle halt auch nichts mehr machen und dann musste ich dann innerhalb von 2 Tagen meinen Führerschein abgeben. Und
aber Alter, das ist jetzt quasi nicht immer noch Phase. Ernst, was ist denn mit diesem Anwalt los?
Ja, das werde ich ihn auch mal fragen, wenn ich ihn jetzt das nächste Mal anrufe, weil darüber beschwert habe ich mich noch nicht. Dazu hatte ich tatsächlich einfach überhaupt gar keine Zeit, weil in der Zwischenzeit, ne, also muss ich an der Stelle auch dazu sagen, die 4 Wochen, also eins mal vorneweg, ne? Wer mein Auto auch immer gefahren ist an diesem besagten Tag, ne? Du und Penner, diese Geschwindigkeitsübertretung, ja. Begangen hat, ne? Das ist natürlich alles rechtens, ne? Und das ist auch alles gut und schön und so, ne? Und Strafe muss sein. Und dass das jetzt in dieser Richtung ausgeartet ist, ne? Das ist eigentlich so das eigentliche Problem, worüber ich mich auch aufrege. Ich rege mich nicht darüber auf, dass da irgendjemand mal missgebaut hat und dafür auch Strafe bezahlen muss und vielleicht einen Punkt bekommen hat. So, Ne? Völlig, völlig legitim, völlig in Ordnung. Aber die Art und
Weise. Könnte dir auch mal passieren, meinst du?
Ja, also kommt in den besten Familien vor, habe ich mir auch sagen lassen.
Ja,
ja. Mhm. Und die Art und Weise, wie das jetzt gelaufen ist, war halt einfach mega räudig für mich. Vor allen Dingen, weil halt einfach der September so der haarigste Urlaub, der haarigste, nicht Urlaub, sondern der haarigste Monat gewesen ist, weil wir unseren Urlaub geplant haben, natürlich mit Auto, weil das erste Septemberwochenende beziehungsweise das letzte Augustwochenende das German Motor Masters Wochenende in Brünn gewesen ist. Da bin ich sogar noch hingefahren, weil da hatte ich ja meinen Führerschein noch einen Tag und habe mich dann zurückfahren lassen. Dann war letztes Wochenende eine Hochzeit in Österreich, die schon monatelang geplant war, was man natürlich hätte auch irgendwie mit diesem Abgeben des Führerscheins hätte besser planen können. Da hatten wir noch Leute eingeladen, die gesagt haben, hey, können wir bei euch mitfahren? Ich so, ja klar, wir fahren dahin, nehmen dich mit. Oder, ne? So, und jetzt dieses Wochenende wieder Oschersleben gewesen und dieses Wochenende hat es halt einfach nicht mehr gereicht, das irgendwie zu organisieren mit Arbeit und allem drum und dran und Wohnung in München, eigentlich Hauptwohnung in Darmstadt, ganzes Zeug hin und her transportieren, wieder zurück und dann rechtzeitig bei der Arbeit. Ging halt einfach nicht. Riesen Chaos. Und an dieser Stelle geht ein großer Gruß und ein großer Dank vor allen Dingen raus an Dennis, der jetzt die letzten Tage sowohl auf dem Weg zur Hochzeit als auch jetzt hier nach Darmstadt den Chauffeur für mein Auto gespielt hat und mich hier mit hergefahren hat. Und an dieser Stelle, jetzt mag sich der eine oder andere fragen, die Anmoderation, die hat doch die Freundin von Michel gemacht. Die hat sich jetzt auch nicht so jung angehört. Die sollte doch einen Führerschein haben. Hat sie aber tatsächlich nie gemacht. Also meine Freundin ist seit Zeit ihres Lebens mit den Öffis unterwegs und hat das tatsächlich auch nie vermisst. Wenn wir halt irgendwo hinfahren, fahren natürlich in der Regel ich. Und da gab es halt
oder,
eben...
Oder irgendwelche dubiosen Leute an deinem Auto.
Oder irgendwelche dubiosen Leute in meinem Auto. Ja, aber da waren wir ja nicht zusammen unterwegs. Ne? Das ist ja, also das war ja ganz, ganz eigenartige Situation damals. Ich weiß auch nicht, was der da auf der Autobahn in Erschenberg gemacht hat. Man weiß es nicht. Naja, auf jeden Fall ist sie da, kann sie da auch nicht in die Bresche springen und dementsprechend bin ich halt jetzt so ein bisschen immobil, ne? Und vor allen Dingen diese Woche hat mich das natürlich extremst geschmerzt. A, natürlich wegen dieser Oschersleben-Option. Jetzt hatte ich mich so schön eingegroovt. Brünn ist richtig, richtig gut gelaufen tatsächlich. Es hat sau viel Spaß gemacht, Moped zu fahren. Und ich habe jetzt gedacht, hey, das wäre jetzt noch so ein Oschersleben, ich sag mal, Heimstrecke sozusagen, so eine der, meine Lieblingsstrecken so im deutschen Reich, deutschen Raum.
Alter,
sorry, das war jetzt überhaupt, also, mein Name ist mir nicht böse, war einfach nur ein Versprecher tatsächlich. Lieblingsstrecken im deutschen Raum. Die wäre halt einfach eine coole Option gewesen, um die Saison so ein bisschen ausklingen zu lassen. Das fällt jetzt aus. Wetter ist gut. Ich könnte eigentlich auch mal wieder normal auf der Straße mit dem Motorrad fahren. Geht auch nicht gerade. Also mich schmerzt diese Geschichte jetzt tatsächlich sehr. Und der eine oder andere wird jetzt denken, ja, recht so, selber schuld. Und da kann ich auch nicht sagen, ist auch nicht unbegründet. Habt ihr recht.
Aber gespannt bin ich dennoch, was da mit dem Anwalt passiert, weil das finde ich schon sehr erschreckend. Man gibt ihm ja ein Mandat, dass der das für einen vertritt. Und wenn er dann einfach sagt, ah, ups, vergessen. Ich meine, da geht es jetzt ja in Anführungszeichen um eine Bagatelle. Stell dir mal vor, du wirst wegen Mord angezeigt oder sowas.
Ja, und der Anwalt erscheint nicht zum Gerichtstermin.
Ah ja, ist blöd gelaufen, Herr Praschak, aber gut, dann gehen sie halt mal eben lebenslänglich in den Knast. Da kann man jetzt auch nichts mehr ändern. Einspruch dagegen, ja, war jetzt auch ein bisschen spät dran.
Genau, also über die Wahl ihres juristischen Beistands haben sie ja dann 25 Jahre Zeit, sich Gedanken zu machen. Oder 15 sind es ja quasi bei uns, glaube ich, bei lebenslänglich Maximalstrafe, glaube ich, ne? Sowas, richtig?
Ja, du, ganz, wir haben in verschiedenen Folgen schon gehört, dass du mit dem Strafrecht dich öfters schon beschäftigen musstest. Und deswegen, wenn es da...
Böse Nachrede, gibt, hallo, böse Nachrede. Ich kenne mich da überhaupt gar nicht aus.
Aber ja, genug jetzt davon, reden wir nochmal auch so ein bisschen über das, was Marlina hier im schönen Intro schon angekündigt hat. Neben dem, was wir erlebt haben, ist auch noch einiges anderes passiert in der Branche und ich möchte ein Thema aufbringen. Also, erstmal kam ich heute nach einem beruflichen Trip von Hamburg wieder zurück nach München und es war einfach geisteskrank was los in der Stadt, denn in München ist ja die IAA Mobility. Also nicht mehr ganz die klassische IAA, sondern es soll sich ja jetzt alles öffnen und es scheint so, dass auch die ein oder anderen Automobilhersteller mal verstanden haben, dass sich vielleicht ein bisschen was tun muss und die Mobilität von gestern nicht mehr die Mobilität von morgen sein wird oder sein kann. Und in diesem Kontext hatte auch zuvor schon BMW Motorrad Deutschland, die ja letzte Woche von mir schon fett wegbekommen haben, auch was Schönes gepostet. Darauf hast du mich aufmerksam gemacht.
Oh ja.
Auf Instagram, wir werden das hier in die Shownotes packen, ein Bild von einem neuen Konzept rein elektronisch. Das Konzept CE02. Michel, willst du mal beschreiben, was dort präsentiert wird? Für alle, die jetzt noch nicht in die Shownotes gucken konnten.
Also, man muss tatsächlich sagen, das Eröffnungsbild, das ist ja tatsächlich auch das, was so ein bisschen meine Aufmerksamkeit erregt hat. Ne? Mhm. Es war im ersten Schritt gar nicht mal so sehr das Zweirad an sich, sondern diese hippe Jugend-Posse, will ich jetzt mal nennen, die da abgebildet ist, um dieses Pferd drumherum sich formiert. Es sitzt ein Typ drauf, sieht so ein bisschen aus wie ein jugendlicher Apache, die Haare ein bisschen kürzer. Also,
du musst einhauen, in Apache meinst du den Rapper?
Ja, genau, wollte ich gerade sagen. Damit meine ich natürlich den Musiker, was natürlich auch sehr, sehr trendy ist. Die anderen Teilnehmer, also zumindest die männlichen, also es sind drei Jungs und zwei Mädchen oder drei Männer, zwei Frauen, um das mal so etwas...
Also vielleicht, vielleicht um das mal abzukürzen, weil das damit...
Warte, ich muss auf die außergewöhnlichen Beinkleider und Frisuren der Probanden hinweisen. Die Damen sehen tatsächlich, wie sagt man, relativ stilistisch so aus, wie es in den letzten Jahren quasi gewesen ist. Die Jungs etwas offensiver, was das Auftreten und das Beinkleid angeht. Also die Frisuren vor allen Dingen gewagt, will ich mal sagen, aus meiner Perspektive. Und dann dachte ich, hey, wenn da so junge, dynamische, hippe Personen auf diesem Bild abgebildet sind, dann muss ich mir doch auch dieses Gefährt mal anschauen. Und dann sieht das tatsächlich aus, wenn man dann so weiterklickt, wie, ich weiß gar nicht, wie ich das, wie eine elektrifizierte Honda Monkey mit diesem Bonanza-Radlenker, würde ich jetzt mal sagen. Und hat dann aber hat keine Speichenräder, sondern so Scheibenräder. Also grundsätzlich finde ich den Ansatz des Grades gar nicht so verkehrt. Also die Reifen sind so, was sind das? Keine Ahnung. 13 Zoll vielleicht sowas. Also es sind keine richtigen Motorradreifen, ein bisschen kleiner. So Rollerreifen in XXL-Format, will ich mal sagen.
Aber ganz schön breit.
Ja, ja, ganz schön breit. Also es ist schon ein hippes Gefährt. Und was ich jetzt aber tatsächlich nicht verstanden habe, und das ist auch so dieser Hauptgrund, warum ich das weitergeleitet habe, wofür das so gedacht ist, was man damit machen kann und soll. Ne? Also es sieht, wie gesagt, Honda Monkey, ne? Winzig klein, irgendwie gefühlt kurzer Radstand, dann dieser Bonanza-Lenker und dann die Leute, die darauf abgebildet sind, die vielleicht die avisierte Zielgruppe darstellen, die aber eigentlich aus meiner Perspektive jetzt nicht so mit diesem typischen, mit der typischen Motorradklientel zu tun haben.
Ey, voll nicht. Und das ist es genau. Und da muss ich mal eben einhaken, als du das schon beschrieben hast und dann die Anzahl der jeweiligen Geschlechter aufbringen konntest. Also, ich glaube, wir sind ja beide, können wir ja sagen, auch aus dem Marketing. Und ich glaube, da saßen bei BMW Motorrad irgendwelche Marketing-Fuzzis da und haben sich gedacht, so Leute, nachdem es hier in der Allianz Arena zur EM um Regenbogenfahnen und so weiter ging und das ganz gut ankam in der Gesellschaft, haben sich wahrscheinlich gedacht, so boah, wir müssen mal mit alten Strukturen brechen. Und jetzt sind wir hier mal richtig trendy. Jetzt wird es hier diverse, hier wird es queer auf unserem Foto. Und wir hauen mal alles so drauf, was halt irgendwie geht. Und nicht, dass ich damit irgendein Problem habe. Es ist bloß einfach so fernab von jeglicher Glaubwürdigkeit, die man so BMW in diesem Kontext dann da eben zusprechen sollte eigentlich. Also ganz im Ernst, die brechen mit allem, was sie irgendwie so haben. Und das finde ich halt grundsätzlich ja auch nicht schlecht, wenn sich ein Unternehmen mal irgendwie neu erfindet. Aber gleichzeitig, wenn du dir die anderen Produkte halt anschaust, da geht halt gar nichts hin. Und da denke ich mir halt auch, wen also, wollen die ansprechen? Wen siehst du damit rumfahren? Und die
also,
Leute da drauf?
Nicht. Ja. Die sehe ich nicht. Ja. So. Nee, ja, und das ist tatsächlich, tatsächlich für mich so das große Problem an der Geschichte. Also, man muss natürlich an der Stelle unterstellen. Warte mal ganz kurz, lass mich mal hier gucken. Was haben wir denn hier? Wir haben für diesen Beitrag bekam BMW Deutschland, Motorrad.de, 1272 Likes. Ich weiß nicht, ob es beworben war. Es ist auf jeden Fall überdurchschnittlich viel, tatsächlich. Und überrascht mich jetzt so ein bisschen. Alex Jolik, wer kennt ihr nicht, hat hier, kennt ihr noch Alex Jolik? Big Brother, erste Staffel. Der war dann auch, kennst du nicht?
Nein, da kannte man doch irgendwie nur Jürgen und wie hieß er noch?
Jürgen und Slatko. Aber ja, Slatko. Alex Jolik war damals auch dabei und der ist dann tatsächlich so in diesen Motorradbereich gewechselt, war dann, glaube ich, irgendwie, hat so eine Marketing- oder Kommunikationsagentur, glaube ich, auch gegründet, die lange Suzuki zugearbeitet hat. Also, die Alten unter euch, also hier so meine Generation, sagen wir mal 38 plus, ihr werdet ihn bestimmt noch kennen. Alex, wer kennt ihr nicht? Hat sich auch mal böse weggepackt, glaube ich, mit auf der Rennstrecke. Waren alle ganz, ganz traurig, als das damals passiert war. Und der findet diesen Post sehr, sehr gut, hat auch noch drei betende Hände damit quasi zugepostet, warum auch immer. Vielleicht bedankt er sich dafür, dass endlich dieses Konzept umgesetzt wurde. Oder er ist Urheber der Idee hinter dem Bild. Man weiß es nicht genau. Genau, was mich aber auf jeden Fall am meisten aufregt, ist einfach A, dass es BMW geschafft hat, dass wir jetzt inzwischen schon 5 Minuten drüber reden. Punkt 1. Und B, das ist für mich eher so der Pain an dieser Geschichte, dass ich halt einfach nicht sehe, wenn ich dieses Gefährt anschaue, was halt, wie gesagt, eine Mischung aussieht, aus zwischen Bonanza-Rad und Honda Monkey, dass einer von diesen Typen, die da auf diesem Bild drauf zu sehen sind, auch nur ansatzweise Bock hätte, dieses Ding zu bewegen. Ne? Wenn ich die sehe,
und eben
dann,
nicht nur dieses Ding, sondern überhaupt irgendein Motorrad aus dem Hause BMW Motorrad.
Voll. Also wenn ich die sehe, dann sehe ich die auf einem, jetzt muss ich alle Marken nennen, die mir sofort einfallen, auf einem Bolt, auf einem Tier, auf einem Voi, auf einem Swoosh.
Du meinst diese E-Scooter, diese kleinen, die man hier in der Stadt immer...
Ja, genau. Sieht. Also diese Bürgersteig verschandelnden und Wegwerf-Mentalität, Undercover symbolisierenden E-Scooter, die halt zur urbanen Mobility-Bullshit-Bewegung gehören aktuell.
Ja, also wir müssen natürlich aufpassen, dass wir hier jetzt nicht so diese alten Cis-Männer werden, die das irgendwie alles verteufeln, aber da muss man einfach sagen, da hat BMW Motorrad einfach versucht, zwei Welten zu matchen, die einfach sowas von auseinanderliegen, wie irgendwie der SV Neubibarach mit dem FC Barcelona oder sowas. Also völlig daneben vorbei und also das Ding, ja, ich finde es halt nicht so geil, aber das sei mal dahingestellt. In diesem Kontext dachte ich einfach nur, was eine Lachnummer BMW, was wolltet ihr denn damit bitte bringen?
Ja, also an dieser Stelle, ich muss ja tatsächlich auch noch zwei Dinge hinterher schießen, ne? Weil du das gerade gesagt hast mit diesen Cis-Männern und wir wollen hier nicht wie Assis wirken. Ich bin ein großer Freund von Elektromobilität. Ich bin schon Elektromotorräder gefahren, finde das auch gut, mir macht das Spaß. Ich war auch von der Moto E begeistert, die ich jetzt vor kurzem am Red Bull Ring gesehen habe. Das habe ich ja auch quasi erwähnt in unserer letzten Folge. Finde ich super gut und ich habe damit überhaupt gar keinen Schmerz. Und ich mag auch so einen Punkt, über den wir vielleicht jetzt gleich noch reden sollten. Ich mag auch die Tendenz zu diesen immer mehr Motorrad werdenden E-Bikes, ne? Solange sie halt so ein Abenteuer oder Entertainment-Action-Touch haben, ne? Find ich gut, macht mir Spaß. Ich kann mir die sehr gut vorstellen, mit einem Enduro-ähnlichen E-Bike durch den Wald zu kesseln, ne? Wo mich jetzt die Oberförster der Tucher vielleicht schon wieder für schelten würden. Aber habe ich überhaupt gar kein Problem mit. Aber das, was da eben visuell kommuniziert wird, boah, nee.
Ja, voll nicht. Und da hätte ich auch ehrlich gesagt so, boah. Also es ist halt einfach so, daneben, wenn das jetzt irgendein Startup wäre oder was weiß ich, oder irgendein junges Unternehmen, das sowas promoten würde, okay. Aber BMW, die halt einfach weiterhin ihre Bierbauch vor sich hertragenden älteren Herrschaften auf dem BMW gegessen haben. Und das meine ich gar nicht diesbezüglich despektierlich. Wir hatten ja auch schon eine Folge, wo mein Vater sich als so ein GS-Fahrer entsprechend geoutet hat. Schön und gut, aber da muss man einfach realistisch sein. Und das sind die auf diesem Bild halt eben einfach nicht. Bringt uns aber jetzt genug davon wirklich zum nächsten Thema, denn du hast mir auch eine weitere Info entsprechend weitergegeben. Und zwar habe ich von dir ein Bild bekommen, wo hast du es aufgenommen? Nämlich von so einem besagten Fahrrad von dem Hersteller Riese und Müller.
Ja.
E-Lite GT. Und warst ganz begeistert. Schreibst dazu, Fahrräder werden wie Motorräder. So hast du es mir geschickt. Nämlich Magura, Bremse, ABS, was weiß ich nicht alles, voll mit dabei. Was hat es damit auf sich?
Genau, also das, bewegen wir uns so in dem Hybridbereich, wo ich halt einfach so für mich gedacht habe, boah, wie krass ist diese Entwicklung denn jetzt schon wieder? Also ich meine, zum einen ist natürlich dieser Premium-Ansatz. Ganz kurzes Intermezzo an dieser Stelle. Nochmal Danke draus an meine Freundin, die mir gerade heimlich Jan hat es beobachtet, hier so im Augenwinkel unserer Kameraaufzeichnung noch ein Bierchen gebracht hat. Also vielen lieben Dank. Jetzt reden wir uns so richtig stammtischmäßig in Rage, ne? Und ziehen über alles her, was so Elektromobilität und die verschiedenen Strömungen angeht. Geben da unser Senf dazu ab. Genau. Und zwar, ich habe ja vorhin erwähnt, letztes Wochenende war Hochzeit. Wir waren hier bei uns in Darmstadt im größten Modehaus am Platz. Ne? Diejenigen, die Darmstadt kennen, werden wissen, ist der Henschel. Ne? So ein bisschen altbacken, die ganze Geschichte. Wir sind sehr, sehr lange drin rumgestromert. Ich habe zum Glück was gestromert. Was für ein Wortspiel in diesem Zusammenhang. Heute ein Knaller nach dem anderen. Sind da lang drin rumgestromert. Auswahl war so meh. Also so von allem, was so da war, eher so, sag mal, 40 plus, also eigentlich so meine Generation, aber mir war es doch ein bisschen zu altbacken. Egal, auf jeden Fall standen wir da rum und da stand eben auf einer Etage dieses Fahrrad, also dieses E-Bike, muss man ja sagen. Ne? Und es ist tatsächlich so von der Anmutung auf den ersten Blick, vor allen Dingen auf die Entfernung, halt ein normales Stadtrad. So, und meine Freundin hat sich gerade so beraten lassen und dann habe ich gedacht, okay, ich nutze jetzt hier mal die Gelegenheit und strome mal rum und gucke mir das mal genauer an. Gehe dahin und denke, also das Erste, was ich tatsächlich gemacht habe, ist, weil es so massiv wirkte, ne? Also wie ein normales Fahrrad, aber sehr massiv, habe gedacht, ich heb's mal hoch, ne? Und versucht das Ding hochzuheben und es hat dann einfach verdammte 45 Kilo. Also es war sauschwer. Ich habe es nicht geschafft, es mit einer Hand, so wie man halt normalerweise so, wenn man ne, eher so unterhalb des Sattels ein Fahrrad so packt, ne? Unpackbar, also unhochhebbar, sage ich jetzt mal, ne? Und dann habe ich es halt mit beiden Händen hochgehoben, habe mir schier einen Bruch gehoben und dachte mir dann schon so, verdammte Axt, ne? Diese Ausführung wird es wahrscheinlich auch in einer Damenvariante geben. Wie soll meine Mutter als Beispiel dieses Rad irgendwie aus der Gartenlaube wuchten oder was weiß ich, die Kellertreppe hoch oder was auch immer, ne? Also, war schon gedacht, absurd, ne? Und dann habe ich mir die ganze Geschichte aber genauer angeguckt und da ist mir eben aufgefallen, zum einen, ne? Die Reifen werden immer breiter, ne? Also es geht tendenziell so Richtung, ich sag mal, schwere Mountainbike-Reifen, so von den Dimensionen, also von der Breite her. Und was ich aber wirklich verrückt fand, du hast es ja schon angedeutet, ne? Also die Komponenten, die dran waren, ne? Und ein Fahrrad mit ABS, wo ich einfach nur denke, und es war ein normales Fahrrad. Also mir ist jetzt nicht dran aufgefallen, dass es dieses, es gibt ja auch diese Fahrräder mit diesen 50er-Kennzeichen, ne, mit diesen kleinen Kennzeichen, dass du die halt auch schneller als 25 km/h fahren kannst. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Also es war ein normales Rad. Und ich denke einfach nur, puh, wo habe ich da diese Entwicklung verpasst? Also was passiert denn da eigentlich? Und wie aufdifferenziert ist denn jetzt tatsächlich so diese, sind diese unterschiedlichen Strömungen in diesem E-Bike-Sektor? Ich war auf jeden Fall total geplättet und da kommen wir dann wieder zu diesem Prestigepunkt, ne? Das Ding kostet ja mit Sicherheit auch 6.500 Euro.
Ja, ich habe gerade mal geschaut, die UVP, die ich jetzt gefunden habe, 6.149 Euro.
Das Chapeau, muss ich an der Stelle, ich freue mich über meinen guten Schätzwert, ich wusste es nämlich wirklich nicht, das war so meine Einschätzung, aber war ich ja gar nicht so, war ich ja relativ nah dran. Unglaublich. Ja. Dafür kriege ich eine MT-07. Also auf jeden
das
Fall
eine gebrauchte. Also das finde ich ist eh der Wahnsinn, wenn man sich das mal anschaut, wo sich das alles so hinentwickelt hat, ne? Also auch, bleiben wir mal jetzt mal kurz im Motorradsegment alleine, ne? Es gibt noch so ein paar, die vermeintlich günstigeren Einsteigermodelle für irgendwie 7.000 Euro, so 6.000 Euro Motorräder. Und sobald du aber in einem höheren Segment bist, blätterst du ja mal, also hat ja jeder Hersteller mittlerweile Motorräder da im Laden stehen, wo du 20.000 Euro für hinblättern kannst.
Ja, ja, also, wie soll ich sagen, grundsätzlich, da müssen wir ja gar nicht in diesen E-Bike-Sektor gehen. Ne? Wenn ich mir anschaue, du kannst halt für ein reguläres, also regulär in Anführungsstrichen, Rennrad oder Mountainbike zwischen 8.000 und 10.000 Euro bezahlen. Und ne, du wohnst in München, ich wohne in München. Wir wissen selber, dass diese Räder quasi zur Genüge rumfahren. Und ich denke halt einfach nur, was sind das für Anführungsstrichen, gefühlt so für perverse Tendenzen. Also natürlich ist das Geld da und natürlich geben wir auch sehr viel Geld für Motorräder aus, aber also so red ich mir das zumindest ein, ne? da habe ich halt einfach auch ein fucking Stück Ingenieurskunst, ne? Da stecken halt einfach gefühlt 150 Jahre Verbrennerentwicklung drin, ne? Elektronik, die von einer 6-Achsen-Inertial-Measurement-Unit quasi gesteuert werden, wo halt jeder Scheißparameter aufgenommen wird, um die elektronischen Assistenzsysteme so perfekt wie möglich und sensibel irgendwie abzustimmen, damit du halt auch mit 250 bei 40 Grad Schräglage noch die perfekte Beschleunigung hinbekommst, ne? Und das Ding kriege ich für 17.000 Euro, ne? Oder jetzt gebraucht, wenn ich meine R1 anschaue, bin ich immer wieder begeistert, Launch Control, ne? Das Ding ist von 2016 und du kannst starten wie in der MotoGP, ohne diese Start-Dingsbums, Holdshot-Devices natürlich, aber da steckt halt richtig Technik drin und dann vergleiche ich, es gibt halt einfach ein Fahrrad, ne, Daseinsberechtigung, absolut, vielleicht so auf Wettbewerbsniveau, das ist halt nochmal 100 Gramm leichter als irgendwas anderes, aber Alter, 12.000 Euro für ein Fahrrad oder 10.000 Euro für ein Fahrrad und es gibt halt einfach so viele Leute, die das nicht aus Performance-Gründen kaufen, so wie ich jetzt vielleicht auch auf eine gewisse Art und Weise mehr eins, sondern die halt dann, was ich, damit durch die Stadt tingeln. Und es ist, also...
Ja, ich frage mich halt auch, wenn ich sowas sehe, wo geht denn das alles noch hin? Also wenn ich jetzt sehe, hier Magura-Bremssystem, keine Ahnung, was es da alles gibt. Ich meine, klar, auch die Motoren und die Akkus sind halt vor allem auch ein Kostentreiber. Ich habe jetzt gesehen, ich habe ja so ein Lastenrad mit Motor. Der Akku dafür kostet 400 Tacken. Das war mir gar nicht so bewusst. Und das ist natürlich dann auch ein Kostentreiber, weil den kaufen sie dann ja auch irgendwie dazu. Aber wo soll es hingehen? Wollen wir da jetzt bald noch Öl ins Fahrwerk verbauen in solche Fahrräder oder was? Und also ich verstehe deinen Punkt, ja, diese Hybridform und damit irgendwie durch den Wald ballern, schon geil, aber Motorrad wird es halt am Ende doch nicht ersetzen können. Oder halt.
Ja, also ja, jein. Also, ne, wie soll ich sagen? Es ist, so sehr ich hier an dieser Stelle schimpfe, ne, so sehr kann ich natürlich alles nachvollziehen. Also, ich habe jetzt zum Beispiel, ne, gerade German Motor Masters, gutes Beispiel, da kann man das quasi, in diese Richtung kann man das ja auch spinnen. Da fahren halt sehr, sehr schnelle Leute. Es sind sehr, sehr schnelle Leute da unterwegs, die auf sehr hohem Niveau fahren. Pascal, ich drücke dir die Daumen, dass es dieses Jahr mit dem Titel klappt an dieser Stelle. Groß in diese Richtung. Und es fahren halt auch viele Leute mit. Und da habe ich mich lange mit dem Johannes von 55 Moto unterhalten. Das ist halt so ein Renndienst, die halt bei diesen Rennstrecken vor Ort sind. Und der sagt halt auch, naja, sind halt einfach so viele Leute dabei, die haben halt einfach Bock auf diese Technik, ne? Die kaufen sich halt ein Motorrad für, was weiß ich, 40.000 Euro, was weiß ich, V4R, Panigale, und machen dann noch allen Klimbim dran und freuen sich halt einfach nur, dass sie das so haben. Und das ist natürlich quasi die gleiche Geschichte auch wie bei diesen Fahrrädern, ne? Ich, für meinen Teil, bin halt eher so dieser, wie soll ich sagen, Nutzenmaximierer, ne? Also für ist halt so dieses Min-Max-Prinzip, ne? Ich habe mir jetzt ja auch ein Gravelbike gekauft und habe halt da recherchiert und geguckt, ne, dass ich halt wirklich so wenig Geld wie möglich, aber so viel High-End oder nicht High-End, sondern so viel Qualität wie möglich in Anführungsstrichen bekomme, weil ich halt das irgendwie so zum Trainieren eben für die Motormasters wollte oder auch jetzt bei dieser Umbaugeschichte und Vorbereitung für die Motormasters mit der 1 habe ich halt auch versucht, ne? Da ist halt kein Acker dran, sondern ist halt quasi ein anderer Endtopf von Bodis dran. Der kostet halt nur, was weiß ich, die Hälfte oder gut die Hälfte von dem Aprigra und macht aber quasi gefühlt keinen Unterschied. Gewicht ist jetzt nicht so ein Riesending und versuche halt quasi mit meinen eingeschränkten Mitteln da viel rauszuholen und denke halt aber auch, also auf mein Potenzial und meine Fähigkeiten betrachtet, macht es halt überhaupt gar keinen Sinn, mehr Geld reinzustecken, weil jeder Euro oder jede 1.000 Euro halt nur so wenig Mehrwert bringen, dass es für mich halt keinen Sinn macht. Und so sehe ich das halt auch bei dieser Fahrradgeschichte, ne? Ich brauche keinen verdammten Carbonrahmen. Ich muss halt einfach weniger fressen. Dann habe ich halt 1,5 Kilo weniger auf der Uhr und für das Geld, was ich ausgebe, kann ich 3 Fahrradurlaube dieses Jahr machen, so, ne? Technik hin und her und alles schön und gut. Wenn dieses scheiß Carbonrad umfällt und fällt auf einen spitzen Stein, da ist Rahmen kaputt und ich habe halt überhaupt gar nichts von den 500 Gramm, die das Ding halt weniger wiegt, ne? Und es ist, das ist halt, da fehlt mir halt immer so ein bisschen das Verständnis. Wie gesagt, ich kann das nachvollziehen, wenn man da irgendwie Bock drauf hat, aber meins ist es halt nun mal einfach nicht.
Aber das initiale Statement war ja, du gehst davon aus, dass die Fahrräder sich immer mehr technologisch auch an Premium-Motorräder anpassen, an gewissen Komponenten.
Ja, absolut, absolut. Und
also es mit dem ABS fand ich krass.
Das hat mich völlig umgehauen, ne? Also, ja. Keine Ahnung, du fährst ja deutlich mehr Rad als ich. Kannst du dich daran erinnern, dass du mal auf der Schnauze lagst, weil du einfach vorne so heftig in die Eisen gelangt hast, dass du...
Ja, klar.
Echt jetzt?
Ja, aber die Frage ist natürlich, in welchem Kontext? Also so auf der Straße, da glaube ich einfach nicht, dass es funktioniert. Da passiert es halt, wenn es irgendwie Winter ist und nass und kalt und eisig oder so. Und da kannst du mir nicht erzählen, dass dann ABS irgendwas helfen soll.
Ja, vor allen Dingen, da kannst du mir nicht erzählen, dass sich irgendjemand von den Leuten, die für 6.500 Euro ein Fahrrad kaufen, sich bei den Bedingungen aufs Rad setzen. Also bitte. Ne? Leute, die im Winter oder bei diesen Bedingungen mit dem Rad fahren, die haben ein 150-Euro-Rad, ne? Mhm. In Achter hinten und müssen das machen, weil, also, ne, ich sag mal, die so ein Stadtrad haben, in Anführungsstrichen, ne? Und müssen das machen, weil sie keine anderen Möglichkeiten haben. Derjenige, der 6.500 Euro für diesen Elektroschinken ausgibt, der setzt sich halt dann in seinen Nissan Zoe oder was sie als Drittauto haben, weil, ist ja kalt, so, ne? Es regnet auch ein bisschen. Dann nehme ich halt den Elektrostromer, ne, und Trittfahrzeug, ne, und dann haben sie halt irgendwie noch einen Porsche Cayenne Hybrid gedönst, ne, und kassieren noch dick Steuersubventionen dafür und ich kriege halt einfach schon die Krise, wenn ich nur drüber nachdenke, dass diese scheiß Autos steuerlich gefördert werden.
Puh. Der Michel ist heute so richtig ein Stammtischlaune. Der haut heute mal das Emotionale raus, was normalerweise immer mein Job ist. Da muss ich ihn ja fast wieder ein bisschen einbremsen. Um auf die Frage zurückzukommen, die Situation hat man dann natürlich oft, wenn es irgendwie mal so ein bisschen losen Untergrund hat und das auch bei schönem Wetter und du dann halt so eine Gefahrenbremsung machst. Und da ist dann halt für mich schon die Frage, ob so ein Fahrrad jetzt schon auf dem Niveau so fein das eben regeln kann, dass du dann gerade auch mit so Schotter und losem Untergrund und so umgehen kannst. Also auf der Straße das Vorderrad so zu blockieren zu bekommen, dass es wegrutscht, da musst du schon eines machen. Normalerweise hast du dann ja eher die Gefahr von einem Überschlag, dass du wirklich so ein Stoppie machst und da völlig über den Lenker fliegst. Da ist halt für mich wiederum die Frage, ist das technisch schon so weit, dass es das dann eben auch unterbindet und die Bremse sozusagen wieder öffnet. Und wo führt das hin? Haben wir bald noch eine Traktionskontrolle oder was da drin?
Ja, Kurven-ABS wäre natürlich auch angebracht, ne, beim Radfahren. Also das, ja. Bevor es das nicht gibt, da investiere ich da nicht rein, ne?
Also, nee, klar. Nee, also voll. Jetzt ist eh... Ich frage mich, ob bei den, das war ja damals bei Motorrädern so, ich erinnere mich noch, als ich das als ABS so aufkam, weiß nicht, ob du dieselbe Erfahrung gemacht hast, wie oft man bei Händlern stand und gesagt, ja, ABS, so ein Scheiß braucht man nicht. Also ich kann viel feinfühliger bremsen als dieses ABS und so, ja. Und ich mir immer dachte so, ja, Alter, auf der Rennstrecke kannst du es erzählen, alles schön und gut, aber wenn du halt einfach durch die Stadt fährst und auf einmal rennt irgendein Mensch dir vor das Motorrad, dann packst du halt einfach rein. Und dann bist du wahrscheinlich gottfroh über ABS. Und dann kannst du noch so feinfühlig bremsen, du erschrickst dich einfach. Bist am Arsch. Ob die jetzt auch in den Fahrradläden stehen, einen auf irgendwie so von wegen, ich fahre mit dem Fahrrad über den Hockenheimring machen und sagen so, ja, nee, also ABS am Fahrrad brauchst du nicht, bremst viel feinfühliger.
Könnte ich mir durchaus vorstellen. Aber dazu fehlt mir natürlich so ein bisschen der Vergleich, weil man natürlich dazu sagen muss, dass die ersten ABS-Varianten, die es halt damals gab, schon sehr... grob geregelt haben, dass zum einen, ne, du halt kein Gefühl hattest in der Bremse. Das war ja eines der großen Probleme tatsächlich, ne? Dass die Bremsleistung und ne, das Eingreifen des Systems im Notfall so das eine waren, aber das System an sich noch so matschiges Bremsgefühl mit damit einherging, dass die Leute halt darauf keinen wirklichen Bock haben. Also ich kann mich tatsächlich auch noch so an die CBR Die SC57, die gab es damals, also es ist wann war das? 2007 war das, glaube ich, kam die raus. Das war ja der erste Supersportler, bei dem Honda dieses ABS mit eingebaut hat. Ne? Und da gab es halt dann eben auch diese Bremsvergleiche. So, da war das dann so auf einem Niveau, wo man sagen kann, das war auch für ambitionierte Bremser, das ist ja auch das Nächste, das kommt ja dazu. Es gibt ja, damals war das halt ein Punkt, ne? Dass du halt auf der Landstraße, ob das jetzt legitim ist, so unterwegs zu sein oder nicht, halt gebremst hast, ne, und das System geregelt, obwohl du gar nicht im Regelbereich bist, ne, weil halt einfach die Schwelle, die Reaktionsschwelle so hoch war, dass es halt einfach, dass es teilweise für diejenigen, die eh sportlich unterwegs waren, vielleicht ein bisschen gefährlich war, wenn das System eingegriffen hat, obwohl der Reifen und die Physik noch nicht an der Grenze war und noch mehr Verzögerung möglich gewesen wäre, selbst auf der Landstraße. Das war ja so, also ich sag mal, zumindest bei diesen sportlichen Leuten, einer der Kritikpunkte. Also ich habe das ja selbst mal erfahren bei der aktuellen GSX-R und habe es jetzt wieder erfahren bei der aktuellen Speedtribble-Präsentation, die wirklich ein sehr, sehr sportliches ABS hat. Und du, also beides erfahren auf der Rennstrecke tatsächlich und die sehr so sportliche Auslegung hat, dass du denkst, hey, damit kann ich wirklich sehr, sehr zügig fahren. Und das System greift halt einfach noch nicht ein, weil es halt inzwischen schon so fortgeschritten ist. Und um deine eingangs gestellte Frage halt vielleicht auch so ein bisschen damit zu beantworten, ich glaube, diese Fahrrad-ABS-Funktion oder die Fahrrad-ABS-Systeme profitieren da höchstwahrscheinlich schon vom Erfahrungsschatz der letzten 20 Jahre ABS-Entwicklung im Motorradbereich oder im Zweiradbereich.
Voll. Wir sind auf jeden Fall gespannt, wie sich die Fahrräder da weiterentwickeln und ob wir jetzt bald dann auch welche mit irgendwie einem Durchschnitt des Reifens sehen, ähnlich wie bei irgendwelchen Harleys oder so. Was da noch so kommt, ob wir bald Griff- und Sitzheizung serienmäßig bei diesen Motorrädern haben und Navi drin.
Da muss ich ja tatsächlich einhaken. Ne? Ja. Eine Fahrradgattung, ne? Ja. Bei der diese Elektromobilität, also ich rede jetzt von normalen Fahrrädern, ne? So mit denen du dich durch die Stadt bewegst, ne? Die ja tatsächlich Sinn macht, sind ja diese Beachcruiser. Kennst du die? Mhm. Die halt so einen Chopper-Style haben, wo dann in der Regel, also so kenne ich das zumindest irgendwie aus Karlsruhe, ich möchte jetzt hier irgendwie niemand zu nahe treten, sehr, sehr, wie soll ich sagen, alternativ geprägte Typen in der Regel, also nicht Typinnen, sondern wirklich Typen, draufsitzen, so ein bisschen verruchtes Auftreten, so Baggy Jeans und dann irgendwie so eine Kette noch so mit dran, so wie man es halt irgendwie in Anführungsstrichen von früher kennt und dann in dieser ultra schlechten Ergonomie so pendelnd mit diesem Beach Cruiser da durch die Stadt äumeln, weil das Hinterrad einfach so fett ist, der Radstand einfach irgendwie viel zu lang und die Geometrie, die Sitzgeometrie einfach nicht geeignet ist für ein Fahrrad, damit es irgendwie aussieht wie so ein cooler Chopper. Und denen tatsächlich würde ich diesen Elektroantrieb so ein bisschen wünschen, damit sie sich bei ihrem coolen Auftritt mit diesem Fahrrad nicht so abrackern müssen, wenn sie eben da durch die Stadt fahren, weil das Gesamtkonzept halt einfach alles andere als, wie soll ich sagen, alltagstauglich ist. Und ich meine das nicht, ich meine nicht diese super komfortablen Holland-Rad-Verschnitt.
Nein, ich weiß, was du meinst.
Du weißt, was ich meine, ne? Wo ja, du halt wirklich, die Dinger, die halt einfach aussehen wie ein Motorrad, nur ohne Motor. So.
Ja.
Und du dich immer denkst, Alter, was ist los? Ist es Kindergarten so?
Letztes Thema, mit dem wir die heutige Folge auch abschließen können, das geht nämlich recht schnell. Wir haben ja gesagt, wir wollen so ein bisschen drüber sprechen, was so in der Szene vielleicht noch passiert ist oder drumherum, was uns aufgefallen ist in den letzten 2 Monaten. Es gab eine Aktion, die fängt an mit einem Downer, die stand unter dem Thema Krach für Kilian. Und zwar war es dort so, dass im ostfriesischen Rauderfehn ein 6-jähriger Junge unheilbar an Krebs erkrankt ist und sein letzter Wunsch war, nochmal ganz, ganz viele Motorräder erleben zu dürfen. Und das möchte ich deshalb anbringen, weil wir hier auch öfters mal ein bisschen kritisch auf die Szene gucken, auf die Branche, auf die Leute, auf Motorradfahrende. Aber das fand ich war doch echt ganz geil, weil es kamen in der Summe 15.000 Motorradfahrer zusammen aus ganz Deutschland, die am 24. Juli dann in einem Corso an dem Elternhaus von Kilian vorbeigefahren sind, da mal ein bisschen Mutter haben aufheulen lassen. Alles geregelt natürlich auch von der Polizei, die Nachbarschaft war dann auch dort und stand applaudierend eben dran. Und in der Summe hat das 3 Stunden gedauert, vom ersten Motorrad bis zum letzten Motorrad. Der kleine Kilian hat sich sehr gefreut, fand ich dann eine geile Sache, dass sich da so eine Community so schnell und spontan zusammengefunden hat. Hast du das mitbekommen, Michael?
Ja, habe ich tatsächlich. Also du hattest mich ja darauf hingewiesen und ich bin tatsächlich durch meine durchs berufliche Umfeld, ne? Ich mache ja hier so ein bisschen Social Media Marketing auch und da bin ich tatsächlich über die Influencer aus Norddeutschland drauf aufmerksam geworden, die das auch sehr gefeiert haben und kommuniziert und gestreut halt auch und mit Sicherheit auch so ein bisschen mit dafür gesorgt, dass da wirklich viel los war und Kilian da wirklich eine richtig, richtig coole Aktion geboten werden konnte.
Und damit, mit so einer schönen Aktion von der Szene, wollen wir das heute auch belassen. Wir haben viele Themen abgefrühstückt. Der Michel hat ja das ein oder andere typisch stammtischfähige Gerede vom Leder gelassen. Heute kleiner Rollentausch, eher sehr emotional, ich doch mal ein bisschen aufgeräumt. Vielleicht auch, weil ich nur 4 Stunden Schlaf hatte und so ein bisschen hänge und heute die Energie dann von meinem gewertschätzten Podcast-Kollegen ausgehen musste. Ich sage, das war es von uns. Nächste Woche dann wieder mit mehr Real Talk, mehr Sachinhalten vielleicht. Wobei, wir haben heute schon auch einiges abgefrühstückt. Bis dahin war es von mir. Michel, war mir ein Fest. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss. Genau. Ich möchte mich an dieser Stelle natürlich auch bedanken und wenn ich dem einen oder anderen jetzt Grund für Diskussionen gegeben habe, seid so freundlich und seid so frei, teilt eure Gedanken, schreibt uns eine E-Mail an info@gasgeflüster.de oder kommt auf unserer Instagram-Seite vorbei, Gasgeflüster heißt ihr natürlich auch, könnt ihr eine Nachricht da lassen. Wir freuen uns auf euer Feedback, egal ob positiv oder negativ oder neutral oder was auch immer ihr zu sagen habt, und jetzt bin ich raus und sage ciao und ich wünsche euch eine schöne Woche.